1861.
1848, eine Einläufige des Erzherzogs Johann, die Jagd als Spiegel der Gesellschaft. Bis zur Entwicklung der ersten Schwerter auf europäischem Boden, wir erinnern uns an das für Österreich symbolträchtige Hallstattschwert aus Track 7, gab es keinen äußeren Unterschied zwischen Werkzeug und Waffe und keine schon im Vorhinein erkennbare Zweckbestimmung von Waffen als Kriegs- bzw. Jagdgegenstand. Ein Messer konnte Werkzeug oder Waffe sein, Pfeil und Bogen konnten gleichermaßen zum Töten von Menschen oder von Tieren eingesetzt werden. Und die Jagd war für Jahrtausende der Menschheitsgeschichte Überlebensnotwendigkeit. Beschwerlich, aufwendig, zum Teil lebensgefährlich und dabei oft erfolglos. All das kaum mehr vorstellbar in einer Zeit, in der man im Supermarkt einfach nur nach dem in Plastik verpackten Billigfleisch greift. Solange die Menschen als Nomaden lebten, war die Jagd frei und diente der Deckung von Grundbedürfnissen. Die erlegten Tiere wurden komplett, inklusive Knochen und Fellen, verwertet. Das Jagen erforderte Mut, Ausdauer und Selbstbeherrschung und fungierte so gleichermaßen als Initiationsritus als auch als Körperertüchtigung zur Wehrhaftigkeit im Krieg. Mit der Sesshaftwerdung und dem damit verbundenen Erwerb von Grundeigentum änderte sich auch zusehends die Einstellung zur Jagd. Waren gemäß griechisch-römischem Recht Wildtiere noch freie, herrenlose Sachen, die jeder bejagen durfte, so war nach keltisch-germanischem Recht das Jagdrecht bereits untrennbar mit dem Grundeigentum verbunden. Das Wild gehörte demnach dem Grundeigentümer und nur dieser war auch zur Jagd berechtigt. Ab dem Mittelalter konzentrierten sich Einfluss und Besitz bei Adel und Kirche. Die Jagdrechte für die Landbevölkerung und die einfachen Bürger wurden mehr und mehr eingeschränkt. Wer sich dennoch einen, oft immer noch lebensnotwendigen, Braten aus dem Wald holte, galt jetzt als Wilderer und musste oft mit drakonischen Strafen rechnen. Gleichzeitig wurde die Jagd zunehmend zum Statussymbol. Bei den vom Adel durchgeführten Treibjagden wurde keine Rücksicht auf die Felder der Bauern genommen, was zu großen ökonomischen Verlusten für die Landbevölkerung führte, was aber wiederum die Adeligen kaum kümmerte. Auch gab es von Seiten der hohen Herren und Damen keinerlei Planung zur Regulierung der Wildbestände. Die Folge waren teils massive, auch ökologische Schäden. Die Adeligen jagten zum Spaß, als Hobby sozusagen, nicht mehr aus Notwendigkeit, sondern zum Amüsement. Sie jagten, was und so viel sie wollten, die Jagden glichen Theaterinszenierungen, die Jagdgesellschaft bekam die Tiere zugetrieben. Felle und Geweihe wurden von Gebrauchsgegenständen zu herrschaftlichen Prestigeobjekten. Mit dem Revolutionsjahr 1848 änderte sich auch das Jagdrecht fundamental. Mit dem als Hungerwinter in die Geschichte eingegangenen Winter 1847-48 wurden die hochherrschaftlichen Jagdvorrechte aufgehoben. Nun jagten allerdings die Bauern alle Tiere, die sie als schädlich für die Landwirtschaft empfanden, und der Wildbestand nahm zum Teil dramatisch ab. Auf die 1848er Revolution sollten wir noch etwas genauer eingehen. Im historischen Verlauf von Französischer Revolution, napoleonischen Kriegen und Restauration unter Metternich herrschte vielerorts Wut und Verzweiflung über das über- und zum Teil stark verkommene politische System. Anders als in den Jahrhunderten zuvor nahmen die Menschen die sozialen Strukturen nicht mehr als unveränderbar wahr, auch in der Habsburger Monarchie regte sich Widerstand. Zur Veranschaulichung hier ein Gedicht des zeitgenössischen österreichischen Schriftstellers und Journalisten Karl Isidor Beck.
Warum sind wir arm? Ihr sitzet im Glanz und in Ehren geboren und spielt mit Dukaten und Louisdoren. Wir scheuern die Wappen an euren Toren, in Hunger und in Harm, in Hunger und in Harm. Wir werben um Ketten und nennen's Erwerben. Ha, trinkt und schlagt die Gläser in Scherben. Ha, lasst uns sterben und lasst uns verderben, denn warum sind wir arm? Denn warum sind wir arm? Ihr Seligen könnt euch pflegen und mästen, wir spähen für euch nach Kohlen und Ästen, wir frieren und hacken vor euren Palästen. Doch euch ist wohl und warm, doch euch ist wohl und warm. Ihr habet Orden und Ämter und Pfründen, wir leben, um euer Lob zu verkünden, wir schmeicheln euren Launen und Sünden, denn warum sind wir arm? Denn warum sind wir arm? Wenn unsere Töchter ums Glück sich raufen, euch in die lüsternen Arme zu laufen, wenn die Mütter die eigene Brut verkaufen, dass Gott erbarm, dass Gott erbarm. Dann fürchtet nimmer der Väter Rache, verloren und faul ist unsere Sache. Schlagt auf die weithin schallende Lache, denn warum sind wir arm? Denn warum sind wir arm? Wir sind's. Dafür ein Fluch den Alten, die uns gelehrt die Hände falten. Wer nur den lieben Gott lässt walten, der ist erlöst von Harm, der ist erlöst von Harm. Wir borgen und sorgen, ihr häufet die Gulden, wir füllen die Kirchen und beten und dulden. Dies Dulden ist unser unendlich Verschulden. Und darum sind wir arm, und darum sind wir arm.
Schließlich brach im März 1848 die Revolution in Österreich aus. Zu diesem Zeitpunkt saß der physisch beeinträchtigte Kaiser Ferdinand I. auf dem Thron, der nach dem Tod seines Vaters Kaiser Franz I. im Jahr 1835 offiziell die Regierungsgeschäfte übernommen hatte, während in Wahrheit Metternich die politischen Fäden zog. Die Revolutionäre forderten eine Verfassung für die österreichischen Länder. In der Nacht auf den 14. März 1848 kam es in den Vorstädten und Vororten Wiens zu Plünderungen und Brandstiftungen, gegen die das Militär mit Waffengewalt einschritt. Es gab insgesamt 46 Tote. Noch am Abend des 13. März war der inzwischen 74-jährige Staatskanzler Fürst Metternich, die verhasste Symbolfigur der Restauration, zurückgetreten und nach England geflohen. Am 15. März 1848 machte Kaiser Ferdinand I. dem Volk Zugeständnisse. Er versprach die Abschaffung der Zensur und eine Verfassung, allerdings ohne Beteiligung einer Volksvertretung. Diese oktroyierte Verfassung wurde Ende April 1848 vorgelegt und führte erneut zu Protesten der Bevölkerung, die in den zweiten Wiener Aufstand mündeten. Der überforderte und führungsschwache Kaiser brachte sich am 17. Mai 1848 durch seine Flucht nach Innsbruck vor den sich verstärkenden Unruhen in Sicherheit. Am 22. Juli 1848 wurde der konstituierende österreichische Reichstag mit 383 Delegierten aus Österreich und den slawischen Kronländern von Erzherzog Johann eröffnet. Zu ihm kommen wir gleich noch. Der Wiener Oktoberaufstand 1848, oft auch Wiener Oktoberrevolution genannt, war die letzte Erhebung der österreichischen Revolution 1848. Als am 6. Oktober von Wien aus kaiserlich-österreichische Truppen gegen das aufständische Ungarn ziehen sollten, versuchten die mit den Ungarn sympathisierenden Wiener Arbeiter, Studenten und meuternden Truppen den Abmarsch zu verhindern. Es kam zu Straßenkämpfen, wobei selbst im Stephansdom Blut vergossen wurde. Kriegsminister Graf Theodor von Latour wurde von der Menge gelyncht. Der Hof floh mit Kaiser Ferdinand am 7. Oktober nach Olmütz im heutigen Tschechien. Im Verlauf der Kämpfe gelang es den Wiener BürgerInnen, Studenten und ArbeiterInnen, die Hauptstadt in ihre Gewalt zu bringen, nachdem die Regierungstruppen geflohen waren. Aber die Revolutionäre konnten sich nur kurze Zeit halten. Am 23. Oktober wurde Wien von konterrevolutionären Truppen, die aus Kroatien und aus dem böhmischen Prag angerückt waren, eingeschlossen. Am 26. Oktober begann das österreichische und kroatische Militär mit der Beschießung Wiens. Nach einer Woche wurde Wien gegen den heftigen, aber aussichtslosen Widerstand der Wiener Bevölkerung von den kaiserlichen Truppen wieder eingenommen und die innere Stadt am 31. Oktober erstürmt. Rund 2000 Aufständische waren gefallen. Weitere Anführer der Wiener Oktoberrevolution wurden Opfer der anschließenden blutigen Rache der Militärs. Viele wurden zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Am 2. Dezember 1848 kam es in Österreich zum Thronwechsel. Ferdinand I. dankte ab, sein Bruder Franz Karl verzichtete und überließ den Thron seinem 18-jährigen Sohn Franz, der den Kaisernamen Franz Josef I. annahm und noch an Ort und Stelle in Olmütz gekrönt wurde. Damit war die Revolution in Österreich niedergeschlagen. Die Verfassung war nie in Kraft getreten, die Errungenschaften der Märzrevolution gingen zum größten Teil verloren, Metternich kehrte zurück und Österreich trat in die Phase des Neoabsolutismus ein. Doch jetzt zu Erzherzog Johann, einer besonders beliebten und zumindest regional durchaus einflussreichen adeligen Persönlichkeit dieser Zeit. Er war ein jüngerer Bruder von Kaiser Franz II. I. und damit Großonkel von Kaiser Franz Josef. Bereits als Jugendlicher zeigte Johann reges Interesse an den österreichischen Alpenländern, an Geschichte, Militär- und Naturwissenschaften, an Technik, Landwirtschaft und auch an sozialen Fragen. In den 1810er Jahren spielte der Erzherzog eine, wenn auch letztlich erfolglose, Rolle im Tiroler Freiheitskampf um Andreas Hofer. Auch war er ein entschiedener Gegner Metternichs. Doch trotz aller Meinungsverschiedenheiten stand Erzherzog Johann immer loyal zu seinem Bruder, dem Kaiser, genauso wie später zu seinem Großneffen, dem Kaiser. 1819 traf Erzherzog Johann im Alter von 37 Jahren in der Steiermark auf die damals 15-jährige Postmeistertochter Anna Blochel. Nach langem Ringen mit Kaiser Franz, aber nicht etwa rebellisch ohne sein Einverständnis, heiratete er die bürgerliche Anna schließlich im Jahr 1829. Ein deutliches Symbol des erzherzoglichen Charakters, der durchaus weltoffen und modern, dabei aber nicht revolutionär war, fortschrittlich und doch gleichzeitig immer noch dynastisch denkend. Während der Revolution 1848 wurde Erzherzog Johann von den Vertretern der deutschen Staaten in der Frankfurter Paulskirche sogar zum Reichsverweser gewählt. Er sollte in diesem Amt quasi als Interimsmonarch agieren, bis die Nationalversammlung einen Kaiser als Staatsoberhaupt gewählt hätte, wozu es allerdings nie kam. Erzherzog Johann konnte keinen wirklichen Einfluss auf eine Umgestaltung Deutschlands nehmen. Zu groß waren die Konflikte innerhalb des Bürgertums und zwischen den reaktionären und revolutionären Kräften. Aufgrund seiner politischen Ohnmacht wurde der Reichsverweser deswegen als Reichsverfauler verspottet. Johann legte sein Amt im Dezember 1849 in Frankfurt nieder und ging wieder in die Steiermark, wo er 1850 als erstes und einziges Mitglied des österreichischen Kaiserhauses zum Bürgermeister gewählt wurde, nämlich von Steins, was er bis zu seinem Tod 1859 auch blieb. Im Herzogtum Steiermark war Erzherzog Johann durch ein halbes Jahrhundert hinweg Förderer und Modernisierer von Industrie, Landwirtschaft und Eisenbahnwesen sowie im Kultur- und Bildungsbereich. Johann, der 1859 77-jährig in seinem Grazer Stadtpalais an einer Lungenentzündung verstarb, erwarb sich durch seine Tätigkeit den Ruf, ein Freund des einfachen Volkes zu sein, mit einem echten Verständnis für die Nöte und Bedürfnisse der Menschen. Bis heute gilt er als der volkstümlichste Habsburger. Betitelungen wie Grüner Rebell und Steirischer Prinz zeigen, wie stark dieser Habsburger bis heute im historischen Bewusstsein der ÖsterreicherInnen verankert ist. Auch was das Jagen betrifft, fiel Erzherzog Johann durchaus aus der adeligen Norm. Im Gegensatz zu vielen seiner schießwütigen Verwandten war es sein Anliegen, den Wildbestand wieder aufzubauen. Er ließ zum Beispiel nur bestimmte Revierteile bejagen und stellte sie danach wieder für mehrere Jahre unter Schutz. Sowohl die Pflichten als auch die Entlohnung der Berufsjäger wurden genau geregelt. Außerdem traf Erzherzog Johann strenge Auswahlkriterien, das jagbare Wild und die Ausrüstung der Jagdgäste betreffend. Die Schützen durften nur einläufige Stutzen verwenden.
Mit einer einläufigen lernt man rein schießen, seine Schüsse sparen und zur rechten Zeit abgeben,
lautete ein jagdlicher Grundsatz des Erzherzogs. Die hier präsentierte Jagdwaffe aus dem Besitz von Erzherzog Johann ist eine Vorderladerwaffe mit Achtkantlauf und Messingbeschlägen. Die Einlegearbeiten am Lauf sind mit einem Silberfaden gestaltet. Die Gesamtlänge dieser Waffe, die sich heute im Jagdmuseum Schloss Steins in der Steiermark befindet, ist 116,5 cm, die Lauflänge 79,5 cm. Ihre Schussentfernung betrug wohl an die 130 Meter. Weidmannsheil.